Wir leben in beschleunigten Zeiten, daran besteht kein Zweifel mehr. Das Arbeitstempo steigt, der Druck auch, der Stress. Stress lässt übrigens nachweislich das Gehirn schrumpfen, weil die Produktion von neuen Nervenzellen gehemmt wird. Kein Wunder also, dass wir uns nach Ruhe, Stille und Harmonie sehnen. Wenigstens jetzt zwischen den Jahren soll es mal ein bisschen entspannter zugehen. Bei mir im Studio ist jemand, der anderen hilft, sich die Zeit, die Lebenszeit besser einzuteilen und sie mehr zu genießen. Es ist Jonas Geißler. Er ist Zeitcoach und Autor und er hat ein Institut für Zeitberatung. Times and More nennt sich das. Grüße Sie.
Hallo, guten Morgen.
Herr Geißler, jedes Jahr hat man so das Gefühl, da scheint sich das Rad schneller zu drehen und man muss da noch eins drauflegen irgendwie, um mitzuhalten. Ist da in Ihren Augen irgendein Ende abzusehen?
Na, solange wir in dem Wirtschaftssystem uns bewegen, in dem wir uns momentan befinden, eher nicht, weil das setzt auf Wachstum. Und wenn wir immer wachsen müssen, dann müssen wir in irgendeiner Form immer Dinge beschleunigen. Mehr Zeit in Produktion oder Konsum verrechnen, mehr Zeit in Geld verrechnen, wenn man so will.
Was sagen Sie denn zu jemandem, der zu Ihnen kommt und sagt, ich habe so viel Stress in der Arbeit und so einen Druck und ich habe das Gefühl, ich komme da gar nicht mehr hinterher? Helfen Sie mir.
Ja, also ich versuche einmal auch die positiven Seiten davon zu sehen, denn Zeitknappheit kann sehr, sehr funktional sein. Ja, das merken Sie daran, wenn Sie mal in Ihr Büro gehen und einfach mal eine halbe Stunde die Füße auf den Schreibtisch legen und nichts tun, dann ist das schwierig. Ja, also Zeitknappheit sichert mir Zugehörigkeit zu einem System, wo ich wichtig, gefragt, beschäftigt bin. Also Zeitknappheit hat eben viel positive Folgen und die ist es wichtig auch zu sehen und gleichzeitig wirklich gut zu prüfen, an welchen Stellen will ich denn wirklich raus aus dieser Beschleunigung und raus aus dem Hamsterrad und ist mir das wirklich so wichtig im Vergleich zu dem, was ich von der Zeitknappheit habe? Also es ist eine Wertefrage, die sich da auftut.
Ich glaube, viele Arbeitnehmer haben auch Schwierigkeiten, ihrem Chef zu sagen, nein, das wird mir jetzt zu viel, das wäre aber nötig, oder?
Oft kann das eine Maßnahme sein, die hilft, sich abzugrenzen. Also nicht mehr in weniger Zeit zu tun, sondern weniger in mehr Zeit. Und ich habe das Gefühl, dass wir an vielen Stellen da gerade an einem Punkt sind, wo das kippt. Ja, weil diese eben die Verdichtung von Arbeitsvorgängen unterm Strich auch ökonomisch weniger produktiv ist, wie wenn ich mir quasi Zeitbiotope schaffe, in denen ich sehr fokussiert und konzentriert und abgegrenzt arbeiten kann.
Aber gehört dann auch Mut dazu und der Mut auch zu sagen, okay, ich ändere jetzt mein Leben zugunsten von mehr Ruhepausen oder mehr entspannten Phasen und trage dann auch die Verantwortung für eventuelle Konsequenzen?
Wenn das vorher nicht mein Muster war und ich auch so nicht gestrickt bin, dann gehört der Mut dazu, weil ich ein Stück weit über meinen eigenen Schatten springen muss. Es gibt andere Leute, die sind da ganz klar und sagen, das ist mein Weg und mein Wert und mir ist es so wichtig, dass ich die negativen Konsequenzen in Kauf nehme. Und dann darf man nicht außer Sicht lassen, dass das immer auch von meinem sozialen Umfeld abhängt. Ja, also wenn ich mich meinem Chef gegenüber abgrenzen will oder dem Kollegen, hängt das natürlich ganz stark von dieser Person ab.
Sie beraten ja hauptsächlich Firmen oder viele Firmen zumindest, beziehungsweise auch die Mitarbeiter. Was wollen denn die Firmen, wenn sie ihre Mitarbeiter in so ein Seminar mit ihnen schicken? Wollen die entspanntere Mitarbeiter oder welche, die dann noch mehr leisten können, weil sie entspannter sind?
Ja, das ist ein schmaler Grat und die Motive, wieso Teilnehmer in meinen Seminaren und Workshops sitzen, sind sehr unterschiedlich. Zwischen beiden Extremen, die Sie gerade geschildert haben, spielt sich das ab. Ich habe das Gefühl, ganz viele wollen einfach in Ruhe fokussiert eine Arbeit machen, die für sie sinnhaft erscheint und mit der sie selbst wirksam werden können. Und wenn man das hinkriegt, haben häufig sowohl die Mitarbeiter was davon als auch das Unternehmen.
Also dann ist man sozusagen, während man in der Arbeit ist, in diesem Flow. Und selbst wenn es dann schnell läuft, ist man konzentriert und unter Umständen sogar entspannt.
Genau, also das Flow-Zustände zu erreichen, kann eben genau ein Ziel davon sein.
Jonas Geißler, Zeitcoach vom Institut für Zeitberatung, Times and More heißt das, wunderbarer Name. Sich Zeit nehmen für das, was uns gut tut, darum geht es ein bisschen. Dafür muss man aber erstmal wissen, was das ist. Für welche Dinge, Herr Geißler, nehmen wir uns denn zu wenig Zeit im Leben?
Also wenn Sie von wir sprechen, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass Sie die vielbeschäftigten, hochverdichteten und vergleichzeitigten Menschen meinen, die auch im Erwerbsleben stehen. Denn auch bei uns ist ja Zeit sehr unterschiedlich verteilt. Es macht zum Beispiel einen großen Unterschied, auf welcher Seite ich des Schalters ich bei der Bundesagentur für Arbeit zum Beispiel sitze. Aber gehen wir mal von diesen Menschen aus. Was da häufig zu spät kommt, und das hat Bronnie Wave in diesem Buch das Bedauern der Sterbenden ganz schön beschrieben. Also Menschen, die am Ende ihrer Lebenszeit stehen und zurückblicken, was bedauern die denn eigentlich? Und da kommt schon raus sowas wie, ich hätte gern mehr Zeit mit meinen Freunden verbracht oder Beziehungen zu meinen Freunden besser gepflegt. Ich hätte gern mir mehr erlaubt, glücklicher zu sein und glückliche Momente zu leben und mehr im Augenblick zu sein. Und auch weniger zu arbeiten und mehr Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Solche Dinge kommen da heraus. Und aus der Glücksforschung weiß man ja auch, dass uns eigentlich nicht Geld glücklich macht, sondern Erfahrungen. Auch nicht Besitz, sondern eher Beziehungen und auch Teilen statt Horten, Dankbarkeit, Resonanzerfahrung. All diese Dinge sind quasi das Salz im Leben. Und dafür habe ich den Eindruck, machen sich die Menschen, die sehr viel beschäftigt sind, häufig erlauben, sich zu wenig Zeit dafür zu nehmen.
Also das ist ja nicht das erste Mal, dass wir darüber reden, auch nicht im Radio. Es gibt eine Menge Bücher, es gibt viele Artikel, es ist eigentlich allgemein bekannt, das, was Sie gerade gesagt haben. Warum in Gottes Namen tun wir es dann nicht? Warum kommen wir, wie diese Autorin aus Australien in ihrem Buch schreibt, erst anscheinend am Ende des Lebens drauf, so in der Rückschau, dass wir was hätten anders machen können?
Naja, weil die natürlich Menschen gefragt hat, die am Ende eben nicht mehr in der Dynamik des Erwerbslebens stehen und damit auch diesen Spielregeln unterworfen sind. Wie ich ja schon gesagt habe, Spielregeln, bei denen es sehr attraktiv ist, keine Zeit zu haben. Das ist eine Wertefrage, gesellschaftliche Werte und auch persönliche Werte. Und es gibt aber durchaus auch Gegentrends, die sich entwickeln. Und was uns hilft, das zu tun, ist einmal wirklich ein positiver emotionaler Effekt, also ich von dem, ja, eigentlich müsste ich mal wieder Punkt, Punkt, Punkt hinzukommen zu einem wirklichen Wollen, ja, und ein Wollen, das ich auch spüre, dass ich nicht nur kognitiv verarbeite, sondern wo ich merke, da zieht es mich hin, das ist wirklich was mich erfüllt. Und ein Aspekt, der auch noch sehr wesentlich ist, ist das Kollektiv zu nutzen, also ein soziales System, Freunde, Kollegen, Tätigkeit im Verein, die mir das auch erlauben, also wo andere Spielregeln herrschen. Schönes Beispiel hier aus München, jemand, den ich aus meinem Netzwerk kenne, hat das Nadism-Projekt ins Leben gerufen, Enjoy the Art of Doing Nothing, ja. Also Nadism von Nada. Man trifft sich im Englischen Garten zu einem verabredeten Termin und tut gemeinsam nichts.
Kann es sein, dass wir da auch ein bisschen Angst davor haben, mal nichts zu tun, also stehen zu bleiben, aufhören zu laufen, zu gehen?
Natürlich, also das ist individuell sehr unterschiedlich, aber wenn die Reize von außen abnehmen, dann bin ich zunehmend mit mir selbst beschäftigt und je nachdem, wie gut oder schlecht ich mit mir selbst klarkomme und was da auf einmal augenscheinlich wird, wenn ich mit mir selbst beschäftigt werde, kann das natürlich auch nicht nur schöne Seiten haben, ganz klar.
Heißt es dann, dass Langeweile eigentlich ein gutes Zeichen ist? Also wenn ich an den Punkt komme, wo ich mir denke, was mache ich jetzt als nächstes? Also dass das eigentlich der erste Schritt ist, um mehr Zeit zu haben?
Die Langeweile hat eine große Kraft. Und in der beschleunigten und verdichteten Welt kommt sie zu kurz, weil ich kann Langeweile nicht beschleunigen, dann verliert sie quasi ihre Qualität. Das ist eine nicht beschleunigbare Zeitform. Und sie ist häufig das Tor zur Muße. Also wenn ich durch die Langeweile hindurchkomme, komme ich im Optimalfall in einen Zustand, den man als Muße bezeichnen kann. Künstler, die Großes geschaffen haben, die können das, sich gut langweilen. Das ist eine Gabe.
So, wie setze ich das jetzt um? Mache ich mir jetzt, sagen wir mal, heute einen Tagesplan und sage, um 12.30 Uhr nach Mittagessen mache ich 15 Minuten lang nichts, setze mich aufs Sofa im Büro und dann warte ich, bis mich die Muse küsst oder ich mich total langweile. Funktioniert das so?
Das kann auch so funktionieren. Also auch das ist individuell sehr unterschiedlich. Manche brauchen ganz feste Routinen, die sie für sich entwickeln. Das kann zum Beispiel mit Meditieren zu tun haben oder irgendwie einen Zeitraum, den ich mir schaffe, in dem ein reizarmer Zeitraum, wo ich dann auch mal den Kontext zugestalte. Also Telefon aus, es bimmelt nichts, das Handy ist aus, an der Tür klingelt es nicht und ich kann quasi mich auf das Nichts fokussieren und viel Sachen sein lassen. Also da kann ich mir schon die Rahmenbedingungen auch so schaffen. Andere brauchen eher die Gemeinschaft dafür, also jemand, mit dem man gemeinsam nichts tut. Das Nadism-Projekt, das zeigt es ja eigentlich schön, dass man eine Gemeinschaft braucht, um sich das auch erlauben zu können, weil ich für mich alleine würde mir das nicht gönnen und rausnehmen. Und manche brauchen eher eine gute Struktur und sagen so, jetzt habe ich einen Termin mit mir selbst, eine Stunde oder eine halbe Stunde oder auch mal 20 Minuten, nichts tun.
Aber ich höre daraus, man muss es sich wirklich vornehmen, also es kommt nicht von selber, ne?
Nicht unbedingt. Also ich fände es ja einen schönen Impuls, die Zeit zwischen den Jahren, die ist zumindest bei mir so, da bucht keiner ein Seminar. Ab und zu ruft man das Radio an, aber sonst passiert nicht so viel. Solche reizarmen Zeiten auch zu nutzen, die Zeit mal auf sich zukommen zu lassen. Und ein Stichwort, was da gerade auch so durch die Welt geistert, ist die Serendipität. Das ist die Fähigkeit, das zu entdecken, was man gerade nicht gesucht hat. Also glückliche Zufallsentdeckungen zu machen. Und das ist im Endeffekt ziellos umherwandern oder einfach mal sitzen. Ich möchte einfach nur hier sitzen. Loriot hat das ja schön auf den Punkt gebracht. Oder ich zum Beispiel gönne mir ab und zu in meiner eigenen Stadt in München mit dem Fahrrad irgendwo hinzufahren, wo ich noch nicht war und auch ziellos umherzustreifen. Und das ist ein Zustand, da entdecke ich auf einmal Dinge, nach denen habe ich gar nicht gesucht. Und das ist was sehr Schönes.
Jonas Geißler, Zeitcoach vom Institut für Zeitberatung Times and More, mit ein paar Tipps, wie wir uns mehr Zeit schaffen können und mehr im Augenblick sein, würde ich es jetzt vielleicht mal zusammenfassen. Ja. Vielen Dank fürs Kommen.
Sehr gerne.